Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Hallo und herzlich willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast. Mein Name ist Kai.
Mein Name ist Thomas.
Ja, wir haben uns zusammengefunden, um einen Podcast zu gestalten, der sich rund um die Horus Heresy, um den großen Bruderkrieg dreht. Aber zuerst mal, wer sind wir? Mein Name ist Kai Schmidt. Ich bin Unternehmensberater und habe schon seit, Jahren Spaß und Freude an Fantasy, an Science Fiction und schon immer eine Begeisterung für das Warhammer-Universum, war aber nie wirklich tief drin. Seit einem Jahr spielen wir Warhammer 40k und das ist auch dann die Gelegenheit, das Wort an Thomas zu übergeben.
Genau, also ich stelle mich auch kurz vor, mein Name ist Thomas Delenardi. Ich bin 44 Jahre jung. Komme ursprünglich aus dem Saarland, bin auch Unternehmensberater. Seit 2 Jahren arbeiten Kai und ich zusammen. Kennengelernt haben uns vor langer, langer Zeit. Haben damals relativ viel Magic gespielt. Also, das war im Jugendzentrum in Ilingen im Saarland. Ja, und warum Horus Heresy und warum wollen wir uns der Lore nähern? Wir sind beide ziemlich lesefaul. Wir haben gedacht, das ist
aber schön formuliert.
Ja, okay. Wenn mich jemand fragt, sage ich grundsätzlich, ich lese nicht, außer irgendwelche Fachbücher, die ich lesen muss. Aber um eine Lore kennenzulernen, muss man halt leider lesen. Und wir suchen gerade einen Modus, in dem uns das beide Spaß macht.
Wir haben normalerweise beide den gleichen Beruf. Ne? Das heißt, die Fachbücher, die wir lesen, ist halt so unsere Lektüre und abends haben wir dann keine Lust mehr, noch irgendwas anderes zu lesen. Und also ich für meinen Teil nicht.
Ja, geht mir auch so. Ja. Also viele lesen ja und behaupten, es entspannt sie. Ich finde es tatsächlich in der Regel anstrengend, egal was das ist. Wahrscheinlich liegt es auch an der Uhrzeit und an dem, was man vorher so am Tag gemacht hat.
Ja, und so sind wir auch auf den Modus, auf unseren Modus gekommen, den wir dachten, wie wäre es denn, wenn jeder nur die Hälfte vom Buch lesen muss? Dadurch wurde so ein bisschen die Idee geboren, da wir trotzdem Lust haben, das Interesse haben, mehr über die Lore hinter Warhammer quasi zu erfahren, aber dass sich das mit der Lesefaulheit ein bisschen schlecht kombinieren lässt, das Ganze in einen Podcast zu gießen, könnte man vielleicht so sagen. Und zwar in einem Modus, dass wir uns die Bücher gegenseitig vorstellen. Aber nicht nur die Bücher, sondern die einzelnen Kapitel. Das hört sich jetzt erstmal, sagen wir mal, wahnsinnig an, wenn man sowas Kapitel für Kapitel macht. Und eine Folge soll ja auch ein Kapitel sein, sodass dann auch niemand irgendwie sich spoilert und schon mal vorliest. Liest auch wirklich jeder nur quasi das Kapitel, was er als nächstes vortragen soll. Und der andere kennt das dann nicht. Sodass im Endeffekt jeder quasi nur ein halbes Buch liest.
Genau. Und am Ende haben wir trotzdem beide verstanden, um was es im Ganzen.
Das ist das Ziel, das ist die Idee. Wir wissen beide nicht, ob das so funktioniert.
Yes. Das testen wir jetzt aus, genau.
Das probieren wir jetzt mal aus. Ja, beginnend mit dem ersten Buch der Horus Heresy. Es gibt insgesamt 66 Bücher, was halt den Wahnsinn nochmal ein bisschen verdeutlicht. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Kapitel es in einem Buch sind, aber 66 mal die Anzahl der Kapitel, mal die Anzahl der Wochen, ich glaube, da sind wir noch ein paar Jahre beschäftigt.
Was aber durchaus okay ist, wenn man überlegt, haben wir damals Fantasy gespielt. Das haben wir auch viele Jahre gespielt, bis wir alles wirklich so kennengelernt hatten.
Ja, stimmt, ja.
Und jetzt 40k.
Aber Warhammer Fantasy, warst du da so tief drin?
Ja, ich war ja auch fast jeden Monat auf Turnieren unterwegs zum Beispiel, hatte meinen eigenen Clan. Aber das war halt Fantasy, das war halt was ganz anderes. Und zu dem Zeitpunkt war auch 40k echt uninteressant, weil es komplett unterschiedliche Regeln waren. Und es kam mir zu simpel vor. Ich glaube, da hat GW jetzt mit den neuen Auflage Regeln letztes Jahr doch was Positives gemacht. Zumindest ist es jetzt wesentlich interessanter.
Ja. Ich fand Fantasy insgesamt halt auch immer kompliziert, aber es soll jetzt kein Tabletop-Podcast werden. Für wen machen wir den Podcast überhaupt? Ich glaube, für alle, die auch das Interesse dran haben, die Geschichte um den großen Bruderkrieg kennenzulernen, vielleicht ähnlich lesefaul sind wie wir oder sich vielleicht auch nicht durch ein Hörbuch komplett durchkämpfen wollen, trotzdem wissen wollen, was passiert. Also das ist die Idee dahinter. Auf dem Fahrt zur Arbeit morgens oder beim Kochen oder vielleicht auch beim Einschlafen. Viele Leute hören Podcasts zum Einschlafen. Hören dann nie den ganzen Podcast, aber mein Gott.
Ja, die haben dann noch länger dran.
Genau, die müssen dann immer wieder zurückspulen. Das passiert mir ziemlich oft, dass ich einen Podcast zum Einschlafen höre, dass ich am nächsten Tag mir überlegen muss, wo war ich? Wann wollen wir den Podcast erscheinen lassen? Verbindlich wöchentlich, freitags. Wir hoffen, dass wir es wirklich verbindlich wöchentlich hinkriegen. Deshalb machen wir auch eine gewisse Vorproduktion, dass wir immer eine gewisse Anzahl von Folgen in der Pipeline haben. Dass wenn immer jemand krank ist oder in Urlaub ist, dass wir dann trotzdem noch Folgen quasi verfügbar haben, um euch damit zu versorgen. Soweit der Plan. Möchtest du noch etwas ergänzen, bevor wir loslegen?
Ja, ich glaube, das Thema Hörbuch hast du angesprochen. Also es soll bewusst kein Hörbuch sein, sondern wir geben das, was wir verstanden haben, in unseren Worten wieder und verstehen hoffentlich trotzdem beide, um was es geht, weil wir kriegen ja immer nur die komprimierte Version des anderen jeweils mit.
Genau. Weil ich nicht dafür garantieren kann, dass ich das Kapitel dann vielleicht nochmal nachlese, bevor ich das nächste Kapitel lese, weil könnte vielleicht zum Verständnis des Kapitels dann doch nochmal beitragen, wenn da irgendwo nochmal Namen gefallen sind, die der andere jetzt nicht präsentiert hat, weil es für die Kapitelstory an und für sich halt erstmal nicht relevant ist.
Ich denke, das ist auch legitim. Ja?
Nur spoilern gilt nicht.
Okay, klar. Also nicht vorlesen, nur nachlesen. Achso, vielleicht noch, warum Horus Heresy und nicht das aktuellere Lore? Wir haben festgestellt, von dem aktuellen Lore gibt es einfach schon wahnsinnig viel. Und wenn man sich da informieren will und was lernen will, kann man halt YouTube durchforsten, hat ständig irgendwelche Treffer. Bei Horus Heresy war es ein bisschen schwieriger oder ist es schwieriger. Und deshalb ist es auch für uns interessant halt.
Dazu kommt noch, also, dass es halt die Vorgeschichte zu 40k ist. Also Horus Heresy ist ja quasi Warhammer 30k, wo auch die Legionen herkommen. Also das, was ich mal so grob irgendwie verstanden habe. Das ist quasi für mich so das Foreshadowing zu 40k. Mal sehen, wie es läuft und vielleicht machen wir 40k ja auch noch. Dann beginnen wir mit der Folge 1, Buch 1, der Aufstieg des Horus, Teil 1, Kapitel 1. Ja, das ist tatsächlich so aufgeteilt. Das Buch 1, der Aufstieg des Horus, ist unterteilt in mehrere Teile und diese Teile sind wieder unterteilt in Kapitel. Damit man dem Ganzen aber auch folgen kann, gehen wir auch nach den Kapiteln, so wie sie im Buch drin sind. Wir machen den Podcast auf Deutsch. Es gibt schon sehr viele englischsprachige Angebote im Podcast-Bereich. Es gibt aber sehr wenige deutschsprachige Angebote. Darum haben wir uns entschieden, das Ganze auf Deutsch zu machen. Es liest sich für uns natürlich auch leichter, was für Lesefaul auch nochmal ein Vorteil ist, das Ganze nicht beim Lesen auch noch übersetzen zu müssen, obwohl wir beide des Englischen mächtig sind. Aber wenn es denn dann doch um Entspannungsliteratur geht und um Unterhaltungsliteratur, also brauche ich persönlich jetzt nicht unbedingt noch die englische Sprache.
Nee, geht mir genauso, ja.
Vorab, ich habe eben schon erwähnt, die Horus Heresy hat insgesamt 66 Bücher. Das erste Buch, Der Aufstieg des Horus, also Horus Rising, erschien im Jahre 2006. Das Erscheinungsdatum war 2009 in Deutschland. Der Autor ist Dan Abnett. Wen es interessiert, es gibt auf Reddit einen schönen Post, der auch zeigt, wie diese 66 Bücher aufeinander aufbauen. Die ersten 3 oder 4 Bücher sind chronologisch, so da werden wir jetzt erstmal kein Problem haben mit der Besprechung. Danach zerfasert sich das Ganze aber in unterschiedliche Teilstränge, in unterschiedliche Erzählstränge. Wenn wir da mal so weit sind, müssen wir da mal gemeinsam drauf gucken. Weil ich mir vorstellen könnte, dass die Bücher dann auch nicht in der Reihenfolge jeweils diese Handlungsstränge behandeln. Da müssen wir mal sehen, ob wir einen Teilstrang zuerst fertig machen. Dann kann es halt sein, dass es zwischen den Büchern anfängt zu springen. Sehen wir dann aber, wenn es soweit ist.
Genau. Dann wir Buch für Buch lesen, sollte es ja hoffentlich dann an der Stelle auch egal sein.
Genau, aber müssen wir uns überlegen, ob wir dann wirklich, wenn es so sein sollte, dass es quasi zwischen den Themensträngen hin und her springt, ob wir dann auch zwischen den Büchern springen oder ob wir die Themengebiete erstmal fertig machen. Weil das letzte Buch ist Band 66, der ist im März diesen Jahres erschienen. Das heißt, die Horus Heresy ist abgeschlossen.
2024.
Genau, März 2024 erschien der letzte Band, Das Ende und der Tod, Teil 3. Jetzt so als Foreshadowing, ich meine, das erste Buch heißt halt Horus Rising. Ne? Das letzte Buch heißt Das Ende und der Tod, Teil 3. Um jetzt auch schon an der Stelle ins erste Kapitel vom Buch einzusteigen, beginnt das erste Buch schon mit dem Foreshadowing, da es mit dem Satz beginnt, ich war dort an jedem Tag, als Horus den Imperator erschlug. Das heißt, der erste Satz ist quasi schon ein Spoiler für die komplette Geschichte. Also, ich habe es so verstanden, dass es quasi ein Spoiler für 66 Bücher ist.
Wenn es Teil 3 ist beim Tod, muss dann noch irgendwas anderes Besonderes passieren, aber es ist schon seltsam, dass man quasi mit dem Ende anfängt, ja.
Ich kenne die Story ja nicht. Ich kenne so ein paar Sachen, die ich hier und da mal irgendwo aufgeschnappt habe. Ne? Man kennt es ja aus 40K, dass der Imperator in seinem Thron eingegossen, in Anführungszeichen, mit 1000 Seelen am Tag am Leben erhalten wird. Was ja dann ja quasi das Ergebnis dadurch ist, dass er von Horus erschlagen wurde. Das kriegt man ja irgendwie mit. Aber hier beginnt das Ganze ja schon mit, dass Horus den Imperator erschlug. Also fand ich als ersten Satz schon so, seltsam.
Ja, wenigstens daran, wenn man nicht, wer Horus ist.
Der Name oder die Bezeichnung Primarch fällt schon mal. Ja? Es wird zwar noch nicht erklärt, was es ist. Es wird so, also wenn man es schon mal gehört hat, kann man sich es erschließen. Und dass die 20 Primarchen auch irgendwie verschwunden sind und dass der Imperator quasi aus der Gensaat der Primarchen die Legionen, die ersten 20 Legionen erschuf, das wird auch schon mal genannt. Aber nicht, wo sie herkommen, wieso sie verschwunden sind, also das fehlt. Und das wird alles nur mal erwähnt. Und das zieht sich auch so durch das erste Kapitel durch. Also, dass viele Sachen gedroppt werden. Da mal so ein Teilstück, hier mal so ein Teilstück von der Geschichte. Aber so ein gesamtes Bild wird das noch nicht. Also es gibt viel Foreshadowing oder Postshadowing. Keine Ahnung, was der richtige Ausdruck ist. Das hört sich komisch an, aber viel, dass sich dann vielleicht irgendwann im Nachhinein mal erklärt hat, beziehungsweise die Hoffnung weckt, dass es im Nachhinein erklärt wird. Das ganze Kapitel ist viel Interesse wecken. Interesse wecken an dem, was kommen wird oder was schon war. Also ganz viel auch Interesse wecken an dem, was schon war.
Ja, wenn du vom Imperator erzählst und Primarchen und also angenommen, ich bin jetzt jemand, der hatte noch gar nichts mit VTK zu tun, da kann ich ja mit gar nichts davon was anfangen.
Ja, richtig. Also wenn du mit dem Buch anfängst und hast gar keine Vorkenntnisse, siehst du beim ersten Kapitel da und hast null Plan.
Ja, insofern ist es wahrscheinlich okay für uns.
Ja, finde ich tatsächlich schwierig, wenn ich noch nie was davon gehört habe und ich wollte mit diesem Kapitel anfangen. Ich weiß nicht, ob ich es persönlich dann nicht schon weglegen würde.
Genau, die Gefahr besteht dann natürlich, ja.
Aber um was geht's? Die Erzählperspektive ist, mein Befinden, und ich bin kein großer Literat, nicht so ganz eindeutig. Es wird über einen Space Marine erzählt, über Loken, der erzählt eine Geschichte, die seines Erachtens nach schon auf einem Missverständnis basiert. Und zwar ist es eine tragische Geschichte, welcher die Ermordung des Imperators zugrunde liegt. Also er erzählt die Ermordung des Imperators und was passierte. Wenn er diese Geschichte erzählt, steht im Buch, ist es wohl so, dass der Tod eines gewissen Sejanus die Zuhörer eher fesselt und er nennt noch eine nicht näher genannte Pointe. Frag mich nicht, das habe ich noch nicht rausgekriegt, was diese Pointe sein soll. Das ist auch nochmal so ein Ding, das hier gedroppt wird und worauf man auch drauf hofft, dass es dann irgendwann mal Auflösung findet. Man weiß nicht, wann er das erzählt, das steht hier nicht. Nur wann die Geschichte spielt, die er erzählt. Die findet im 203. Jahr des Großen Kreuzzugs statt. Also es gibt einen Großen Kreuzzug, das habe ich jetzt verstanden, in dem die Legionen auszogen, um die Galaxie zu befrieden. Keine Ahnung, so irgendwas habe ich in Erinnerung.
Was zögern ihre Ziele, das ist immer so.
Genau, und sie sind jetzt schon über 200 Jahre unterwegs und befinden sich jetzt im 203. Jahr des Großen Kreuzzugs. Und Sein Kommandant trägt seit dem Ulanor-Feldzug den Titel Kriegsherr. Ja. Und wie gesagt, sie sind schon seit 200 Jahren unterwegs.
Also sind sie ziemlich alt.
Tatsächlich ist nicht erwähnt, ob Ploken selber 200 Jahre alt ist.
Ach so.
Da steht nur drin, dass er das schon lange macht und dass die Legion schon seit 200 Jahren unterwegs ist.
Also entweder leben sie lang oder ist das schon zweite oder dritte Generation, in der sie unterwegs sind.
So ein einzelner Space Marine, also ein einzelner Astartes, werden gar nicht Space Marines genannt, glaube ich, im Kapitel. Sie heißen im Kapitel Astartes, was ja deckungsgleich ist. Nach meinem Verständnis. Also, wenn es da draußen.
Zumindest gehen wir aktuell davon aus, ja.
Genau. Sollte es da draußen Leute geben, die das hier hören und schon mehr wissen, lasst gerne einen Kommentar da. Egal, wo ihr dann Kommentare hinterlassen könnt, das wissen wir aktuell noch nicht. Okay, und jetzt geht's weiter. Und zwar, der Erzähler erzählt über Lokim, wie Lokim die Geschichte erzählt. Bricht aber immer wieder aus dieser Geschichte so ein Stück weit aus, meines Erachtens nach, weil dann immer wieder der Erzähler kommt und dann erzählt wieder Lokim. Also ich finde es nicht so ganz eindeutig. Ist aber trotzdem nicht schlecht geschrieben. Also man kann dem Ganzen ganz gut folgen, wenn man sich mal drauf eingelassen hat.
Aber man erfährt nicht, wer der Erzähler ist, der über Lokim erzählt, oder?
Nee, das ist so ein allgegenwärtiger Erzähler.
Okay,
also gut. Einfach der Autor, der ja. Quasi erzählt. Also das ist jetzt nicht hier eine spezielle Person. Also zumindest habe ich es nicht so gedeutet. Die Schiffe der 63. Expeditionsflotte. Keine Ahnung zu dem Zeitpunkt, was eine Expeditionsflotte ist. Wer die sind, was die sind.
Wozu die sind.
Die waren zufällig auf das Imperium gestoßen. Auf ein System mit einer gelben Sonne und neun Welten wird das Solsystem sein. Dann geht's weiter, woraus sich dann für mich nochmal erschließt, dass es dann Astartes sind und dass das quasi die Flotte ist, in der Lokim sich befindet. Dass der Imperator, der auf dem dritten Planeten wohnt, also auf dem dritten Planeten herrscht, verlangt, etwas über ihren Auftrag und die Absichten zu erfahren, also von dieser Flotte. Und danach verlangt er ihre Lehnstreue. Das hat mich persönlich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil wenn diese Flotte ja, sagen wir mal so 200 Jahre unterwegs ist und wurde vielleicht auch vom Imperator losgeschickt oder weiß ich nicht, das ist ja noch nicht geklärt, wieso weiß er da nicht, was ihr Auftrag und was ihre Absichten sind?
Ja, davon ausgehend, dass diese Expeditionsflotte auch die Kreuzzugsflotte ist. Ist das klar?
Nee. Also,
vielleicht ist ja was ganz anderes.
Es ist jetzt das 203. Jahr des Großen Kreuzzugs und es ist die 63. Expeditionsflotte. Also zu dem Zeitpunkt im Buch.
Ja, ist noch sehr viel unklar.
Sehr viel unklar.
Ja, aber ist dann schon seltsam, genau, dass er da irgendwie was fordert.
Der geht relativ flott danach dazu über, dass sich dann irgendwie doch klärt, dass das Astartes sind.
Ja, vielleicht soll man damit schon so ein bisschen Eindruck vom Imperator und seinem Verhalten bekommen.
Das ist eine ganz gute Erklärung, dass er ein bisschen ambivalent ist.
Mhm.
Ja, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Erklärt der Flotte dann, er sei der Imperator der Menschheit? Frage ist, warum muss er ihnen das erklären?
Vielleicht ist ja auch so, dass der Imperator zu dem Zeitpunkt, zu dem der Kreuzzug gestartet ist, noch gar nicht Imperator war. Weil der muss ja auch irgendwie mal kleiner angefangen haben, oder?
Also ich weiß, dass er irgendwie schon vor Christus auf die Welt kam.
Hey.
Und aber ja, gut, natürlich kann sein, dass der erst Imperator wurde, ne? Klar, ja, logisch.
Erfahren wir das noch, ja.
Also er betont, er sei der Heilsbringer der Menschheit, der diese durch die Dunkelheit geleitet hat, und er freut sich darüber, die verwaisten Schiffe in das Herz des Imperiums zurückkehren zu sehen. Also verwaist in nicht, dass die leer sind, sondern dass dort die Weisen sind, die jetzt quasi in seinen Schoß zurückkehren. So ist es gemeint. Und wenn er sagt, er freut sich über die verwaisten Schiffe, dass sie ins Herz des Imperiums zurückkehren, dann weiß er ja, wer sie sind.
Genau. Also es könnte ja auch jeder sein, dass er einfach nur die Schiffe an sich nicht erkannt hat. Dann haben die erklärt, wer sie sind. Und dann, die waren das. Also wir spekulieren gerade schon sehr, sehr viel.
Okay. Als nächstes schickt der Kommandant dann den Hastur Sejanus oder Hastur Sejanus zum Imperator, um seine Grüße zu übermitteln. Und sobald dieser ja, man könnte es schon fast Herold nennen, auf dem dritten Planeten im Palast ankam, ließ der Parator ihn ermorden. Hat ihn einfach umlegen lassen.
Ja, ist ein ganz netter.
Das ist ein ganz netter.
Mhm.
Also hier ist irgendwas faul. Also das macht ja alles irgendwie keinen Sinn. Der Kommandant trauert um diesen Gesandten, weil es ein enger Vertrauter von ihm war, wies aber an, dem Imperator noch eine zweite Chance zu geben. Und der Imperator, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ich habe das Ganze in Anführungszeichen gesetzt, konnte noch zur Einsicht gebracht werden. Ich habe es darum in Anführungszeichen gesetzt, weil jetzt im weiteren Verlauf des Buches und auch in der Geschichte, die Loken erzählt, der Imperator immer in Anführungszeichen gesetzt wird, um an der Stelle den Zwist zwischen Horus und dem Imperator anzudeuten, also dass sie ihm nicht mehr vertrauen. Deshalb setzen sie ihn als Imperator in Anführungszeichen, um quasi schon zu sagen, bist eventuell nicht unser Imperator. Aber er will ihm noch eine zweite Chance geben und es wird ein zweiter Gesandter entsendet. Das ist der Malochhurst oder Malochhurst. Ich glaube eher Malochhurst an der Stelle. Das ist so einer der Namen, der auf Deutsch keinen Sinn macht. Als er Malochhurst entsendet, ließ er einen Teil der Flotte in Angriffsposition gehen, falls wieder was vorfallen sollte. Im Buch steht so ein bisschen drin, er streckt die Hand zum Frieden aus und mit der anderen Hand hält er die geballte Faust zum Schlag zurück.
Ja, ist ja gar nicht so dumm eigentlich.
Ist nicht so doof, ja.
Ja.
Genau. Wie soll das alles sein? Wird Malochhurst noch aus der Luft geschossen? Wird von den Orbitalgeschützen, von Bodengeschützen aus der Luft geschossen, bevor er auf Boden ankommt? Und die im Geheimen schon vorausgeschickte Flotte unter dem Befehl von Abaddon, das ist nicht der Kommandant, aber es ist der Befehlshaber der ersten Kompanie und hat erneut versucht, den Imperator zur Vernunft zu bringen auf eigene Rechnung, ja, ohne dass der Kommandant ihm das befohlen hat. Dann wurde die Flotte aber auch beschossen. Danach befiehlt der Kommandant, wir gehen ja davon aus, dass es Horus ist, den Angriff. Und der Hochstapler, also der Imperator, soll zu ihm gebracht werden. Worauf man schließt, dass jetzt quasi der Palast angegriffen werden soll. So ist es auch. Es folgt danach eine recht atmosphärische Beschreibung des Schlachtgeschehens, aber es ohne relevanten Storyteil. Also wird einfach nur beschrieben, wie die Legion aufzieht, wie die verschiedenen Kompanien aufziehen, dass die Luna Wolves mit involviert sind. Die Luna Wolves werden später auch in Sons of Horus umbenannt. Das habe ich tatsächlich nachgelesen, weil ich es wissen wollte, weil es auch ein bisschen ja auch verschiedene Kompanien und wenn man bemalt ja auch mit den verschiedenen Farbgebungen und so. Deshalb fand ich es immer ganz interessant. Und die Luna Wolves sind Teil der Legion von Horus und werden später in Sons of Horus umbenannt.
Ja, das finde ich eh spannend, weil wir lernen wahrscheinlich oder hoffentlich viele Orden kennen, die es halt so nicht mehr gibt, die man aber theoretisch ja als eigenes Farbschema und als eigene Armee trotzdem nochmal aufbauen könnte.
Genau. Wie gesagt, das hat kein relevanter Storyteil. Es werden aber Titanen erwähnt, die 140 Meter hoch sind und wirklich 140 Meter Kampfkolosse. Und das zeigt auch nochmal diese Wucht und auch die Faszination dieser Welt auch oder dieser kompletten, dieses Universums, was da teilweise auch ein Kriegsgerät und so aufgefahren wird, was halt absurde Ausmaße halt annimmt. Jetzt zum Vergleich, ich spiele ja bei 40k auch so einen imperialen Ritter. Und diese Imperial Knights, da ist einer nur 9 Meter hoch.
Nur, ja.
Nur. Wenn man den halt auf dem Schlachtfeld stehen hat, das ist ja, der überragt halt alles.
Ja, den kann man zumindest nie übersehen.
Ja. Hast du mal so einen vom Titan Owners Club? Sagte dir was?
Ja, ich habe sogar mal Fotos davon gesehen. Die veranstalten irgendwie regelmäßig irgendwelche Treffen, wo sie dann aber über ein Wochenende oder sogar länger spielen mit ihren riesigen Titanen halt.
Genau. Und ich glaube, die sind maßstabsgetreu zu den Warhammer-Figuren, weil wenn du dir überlegst, dass die 140 Meter hoch sein sollen, wird das passen von den Fotos.
Ja, das genau. Also das sieht schon spannend aus.
Nach der Beschreibung der Schlachthergangs wechselt die Erzählung an der Stelle in den Gesichtspunkt von Loken. Also Loken erzählt jetzt, was in der Schlacht zu dem Zeitpunkt geschah. Das heißt, die Perspektive wechselt jetzt nochmal so ein Stück.
Ist er dann Teil der Schlacht gewesen?
Er ist Teil der Schlacht. Loken denkt an die Schlacht auf Ulanor, also der letzte ruhmreiche Großeinsatz gegen die Orks. Die Schlacht war halt dreckig und schlammig und im Vergleich jetzt zu der Schlacht, in der er jetzt ist, die halt ein komplett modernes Gefecht ist in der Zivilisation mit ebenbürtigen Gegnern, der auch Waffen hat und Geschosse und mit allem, was halt quasi moderne Kriegsführung zu der Zeit aufbieten kann.
Die Orks konnten das nicht.
Die Orks sind halt dreckig.
Ja.
Aber er stellt halt für sich fest, das war eine dreckige Schlacht und das hier ist eine sehr saubere Schlacht. Eine sehr, in der Zivilisation.
Ein zivilisierter Krieg.
Ja, toll. Kann man so sehen oder so sehen.
Genau.
Die Gegner, also er beschreibt die Gegner als ebenbürtig, aber wahrscheinlich nur auf Basis ihrer Waffen, denn die Gegner scheinen keiner Astartes zu sein. Es wird auch beschrieben, dass selbst die Größten unter den Gegnern immer noch ein Kopf kleiner sind als so ein Astartes.
Also klingt dann doch nicht so ganz ausgeglichen.
Ja, wahrscheinlich sind es imperiale Truppen, die halt dann mit Masse kommen, ne, wie man es aus 40k auch kennt. Mit viel Artillerie und viel Bumm und Panzern. Und was ich ganz cool fand, war so die Beschreibung der Stadt. Es gibt wohl in der Stadt Türme, die sich zur Energieaufnahme nach der Sonne ausrichten. Und immer wenn irgendwo ein greller Lichtblitz ist durch einen Laserstrahl oder so durch Orbitalbombardement, dann haben sich die Türme immer dorthin gedreht, wo es gerade hell war. Das ist ein ganz nettes Detail.
Wie so die Zuschauer bei der Schlacht.
Ja, ja. Okay, danach sagt er dann auch nochmal, dass der Scherz zwischen den Astartes besteht, dass nur ein Astartes von einem Astartes getötet werden kann, was jetzt halt gar nicht mehr so witzig erscheint.
Für ihn selbst oder für die anderen nicht so witzig?
Naja, also wenn sie jetzt auch hier auf der Welt auch noch gegen Astartes kämpfen sollten, dann, oder durch den Bruderkrieg, darauf bezieht sich's, glaube ich, dass es dann gar nicht mehr so witzig ist, weil die sich dann quasi gegenseitig umbringen und dann Bruder gegen Bruder kämpft. Ich glaube, darauf bezieht sich der Satz.
Ja.
Genau, er erklärt auch ein bisschen, was ein Astartes ist. Es sind modifizierte, veredelte Menschen. Punkt. Das hat sich angehört, als würde es da noch weitergehen, aber nee, da war ein Punkt.
Vielleicht sollten wir das dann so ein bisschen ergänzen oder denken wir, dass es später kommt. Also ich denke jetzt immer noch an Leute, die vielleicht das hier hören, aber wirklich gar keine Ahnung von dem Universum haben. Also irgendwie so modifiziert, stärker, schneller. Schlauer weiß ich nicht unbedingt, aber
keine Ahnung.
Kampffähigere Menschen. Ne?
Genetisch optimiert, die haben auch mehr Organe als ein normaler Mensch.
Genau.
Sie sind größer, sie sind belastbarer definitiv und sie leben vor allem länger.
Ja.
Ich weiß nicht, wie lange, das weiß ich nicht mehr.
Ich habe zufällig letzte Woche oder was ein Video gesehen und da haben sie so ein bisschen erzählt von einigen Orden. Und da ist auch gefallen, dass sonst erstmal über 200 Jahre alt war.
Ja, okay. Wird ja oft dann drauf passen, wenn der Kreuzzug schon 200 Jahre geht, dass er den Film komplett mitgemacht hat, ne?
Genau, das wird passen, ja.
Danach geht's schon direkt in der Story auch wieder weiter. Dann ist Schluss mit Erklärungen und mit Atmosphäre. Dann führt Loken seinen Trupp die Stufen des Palasts hinauf. Und dann wird weiter die Schlacht beschrieben, so verschiedenen Eindrücken, ist aber nicht storyrelevant, geht relativ lange, aber ist nicht relevant wirklich. Und währenddessen entdeckt Loken dann das erste Kommando, angeführt von dem Ezekiel Abaddon, also dem Befehlshaber der ersten Kompanie. Und dann machen sie so eine Art Wette, wer als erster vor dem goldenen Thron steht.
Ja, scheint ja easy gewesen zu sein.
Er fühlt sich auch so ein bisschen geehrt, dass quasi der Abaddon so mit ihm so vertraut umgeht, weil das anscheinend schon eine Hausnummer ist, anscheinend innerhalb der Kompanien, also dass einer der Anführer ist und was auch nachher im Abschluss vom Kapitel nochmal aufgegriffen wird. Und er wettet dann mit ihm, dass derjenige den Imperator erleuchten darf, auch an der Stelle wieder in Anführungszeichen, der zuerst vorm Thron steht. Also darf derjenige den Imperator als erstes hauen, der als erster da ist.
Okay. Also wirklich so ein kleiner Wettbewerb.
Ja, so ein kleiner Wettbewerb, genau. Es ist ein respektvoller, aber trotzdem lockerer Umgang miteinander. Also ist ganz lustig geschrieben. Also nicht lustig, aber ist so ein bisschen locker geschrieben. was so diesem ganzen Kriegsgeschehen so ein bisschen entgegenläuft. Loken trinkt dann in den Palast ein und im Palast findet er dann schon bereits gefallene Brüder. Und das fand ich nochmal interessant. Um den Toten seinen Respekt zu zollen, sagt er, der Imperator kennt seinen Namen. Das scheint wohl so ein geflügeltes Wort dann dafür zu sein, so deute ich es, dass der Tod nicht umsonst war oder dass es ein ruhmreicher Tod war, ein ehrenhafter Tod war, was quasi in Anbetracht des Grundes der Anwesenheit von Loken im Palast doch etwas absurd erscheint.
Ja gut, aber er geht ja davon aus, dass der Imperator, den sie da gerade angreifen, wahrscheinlich nicht der echte ist.
Ich weiß nicht, ob es der echte das kommt nicht raus. Kann sein, ja. Also ich weiß nicht, ob es nicht der echte ist, also ob sie denken, dass es nicht der echte ist, oder ob es wirklich ein Hochstapler ist, oder ob sie nur indoktriniert wurden, dass es ein Hochstapler ist, oder es ist der echte. Also das ist tatsächlich noch nicht raus. Ja. Und dass es unser Sonnensystem ist, ist natürlich auch erstmal nur spekuliert. Könnte sich auch noch ändern.
Ein dritter Planet und weiter überhaupt. Also das wird schon passen, aber kriegen wir noch raus, denke ich.
Beißt sich aber tatsächlich mit dem Satz vom Anfang, ich war an dem Tag dabei, als Horus den Imperator erschlug. Ich weiß nicht, wie lang deren Tage sind und wohin sie an dem Tag noch wollen, aber mal gucken. Genau, jetzt im nächsten wird das Innere des Palastes beschrieben. Vor allem werden halt verschiedene Fresken beschrieben, die den Imperator zeigen, der auch einen Heiligenschein über sich hat, was Loken dann aber eher zu dem Gedanken bringt, dass die Leute, die hier sind, gar nicht wissen, was los ist und dass sie ja gar nicht deren Feinde sind, sondern ihr die Erlösung bringen. Ja, das hört sich für mich selbst auch schon nochmal nach Kreuzzug an.
Ja, genau. Aber es klingt auch so ein bisschen, als wären sie verwirrt oder wie größenwahnsinnig?
Oder indoktriniert.
Also. Ja, so in die Richtung, genau.
Dann nähern wir uns eigentlich auch schon dem Ende des Kapitels, weil da sind es jetzt zwar noch ein paar Seiten, aber da wird eigentlich nur beschrieben, wie es im Palast aussieht und dass er sich mit einem anderen Bruder namens Vipus über eine versteckte Falle in einem der Gänge von den Palästen unterhält, die schon ein paar Brüder hat auf dem Gewissen hat. Loken setzt diese Falle dann auch außer Gefecht. Sie witzeln dann noch so drüber, dass die 10. Kompanie, also seine Kompanie, vor der 1. Kompanie am Thron ankommen soll und dass, wenn Loken dann dadurch zu Ruhm gekommen ist, dass er die kleinen Leute dann nicht vergessen wird, die ihn dahin gebracht haben.
Ah ja.
Das Kapitel endet dann aber auch damit, dass das Lachen ihn noch im Hals stecken bleiben wird mit dem, was als nächstes passiert. Und dann ist das Kapitel tatsächlich zu Ende. Also im Großen und Ganzen, wenn ich ein Fazit für das Kapitel ziehe, ist es, haben wir auch schon drüber gesprochen, verwirrend. Es sind viele Sachen, die sich irgendwie nicht erschließen. Aber es ist schön und es ist schön atmosphärisch. Also es ist relativ dicht von der Atmosphäre beschrieben. Was das hier natürlich in der Nachbesprechung so nicht rauskommt. Aber vielleicht liest es ja selber dann nochmal. Und es kommen auch schon mehrere Namen vor, die ich das mal weggelassen habe. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass ich es seltsam finde, dass der Schluss der Horus Heresy ja quasi beschrieben wird. Also so deute ich es. Ja. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob es ein Hochstapler ist oder ob es wirklich der Imperator selbst ist, der von Horus und seinen Leuten halt in Zweifel gezogen wird durch die Anführungszeichen. Und nochmal den Satz, ich war dabei, als Horus den Imperator erschlug, deutet für mich darauf hin, dass das der Tag ist.
Aber wenn er an dem Tag den Imperator erschlägt, dann ist ja die Serie schnell zu Ende.
Vielleicht springt die Reihe dann auch nochmal zurück. Vielleicht auch zu diesem Ulanor-Krieg und also ich habe keine Ahnung, wie das da weitergehen soll. Ich find's seltsam, dass das Buch quasi mit dem Schluss beginnt.
Was ich auch seltsam finde, so Space Marines, so wie ich sie bisher kennengelernt habe, sind nicht so emotional.
Ja.
Und das, was hier beschrieben wird, ist zu menschlich oder zu emotional oder zu emotional geleitet für das Bild, das ich bisher habe. Genau, ja.
Nicht so, dass er wirklich halt, also mit seinen Leuten geht er halt schon eher so kumpelhaft um. Also
genau.
Kumpelhaft ist ein hartes Wort, also an der Stelle, aber eher lockerer. Mit dem Abaddon, den respektiert er, zu dem schaut er auch auf. Mhm. Aber trotzdem sind sie da, haben sie ja auch diese Frotzelei. Ne? Das, mal gucken, wer als erster da ist.
Genau, also auf mich wirkt das irgendwie so sympathisch. Also wenn man jetzt mal ausblendet, dass sie gerade Leute am Abschlachten sind. Aber an sich kommt es sympathisch rüber. Und das finde ich seltsam.
Die ganze Szenerie, wenn man sie sich halt wirklich vor Augen führt, ist halt schon extrem grausam und brutal. Ich meine, was dann natürlich wieder für ein Space Marine spricht, dass dem das halt vollkommen egal ist. Ne? Er legt halt die Leute um und macht dann halt seine Scherzchen. Aber ich habe halt noch nicht mitbekommen, dass ein Space Marine Scherze macht.
Genau. Genau das. Die sind entweder ernst oder todernst.
Ja. Aber vielleicht ist das auch der Tatsache geschuldet, dass wir nicht so viel lesen. Vielleicht sind die ja so.
Ja.
Ja, das war das erste Kapitel.
Er ist schon eigentlich ein böser Cliffhanger, oder? Also zumindest kommt es jetzt so vom Erzählen her so rüber, als wäre es einer.
Ja, also ist ein Cliffhanger für das nächste Kapitel, aber wenn innerhalb eines Buches, ne, lest sich das halt auf der nächsten Seite auf. Also für uns ist es jetzt und für euch da draußen natürlich auch erstmal ein Cliffhanger bis zur zweiten Folge, ne? Aber bis Thomas dann das zweite Kapitel gelesen hat und mir dann berichtet, was da vorkommt. Ich habe neue Wörter gelernt.
Nicht? Was meldet ihr
das? Es waren in dem Kapitel Wörter drin, die ich entweder so nie verwende oder auch nicht so genau wusste, was es ist. Es gibt im, also ich muss tatsächlich nachschlagen, es gab das Wort Horologie. Was stellst du dir unter Horologie vor?
Horologie.
Mit einem R.
Keine Ahnung, irgendwas mit der Zeit.
Das ist richtig.
Ja, da habe ich so ein bisschen Lateinvorteil.
Ah, der gebildete Herr.
Ja. War nicht Hora die Stunde?
Ah, Englisch Hour, ja. Oh, mhm. Doch, macht Sinn. Oh, cool. Horologie ist die Zeitmessung.
Ah.
Dann gab es noch das Wort Nimbiert.
Nimbiert. Okay, damit kann ich gar nichts anfangen.
Das Substantiv sagt dir was.
Nimbus.
Der Nimbus.
Ja.
Das, Nimbiert ist mit einem Heiligenschein versehen.
Ah, stimmt.
Das war in Beschreibung von den Fresken, dass der ein nimbierter Imperator abgebildet ist.
Passt das zum Gesamtstil? Oder wirkt es so, als hätte da jemand Fremdwörter reingepresst?
Ich bin mir nicht sicher. Also das sind tatsächlich, also es sind sonst sind keine wirklichen Fremdwörter, sondern also nicht welche, die mir aufgefallen werden. Es passt aber so ein bisschen zu dem, ich meine, die Sprache des Imperiums ist ja hochgotisch. Das ist ja so ein bisschen Latein für Arme.
Echt? Okay. Das haben wir gar nicht bewusst.
Da passt das so ein bisschen mit der Horologie, also, dass dann solche Wörter da drin sind. Nimbiert, man hätte auch Heiligenschein schreiben können.
Ja.
Also, da hätte man Nimbiert nicht gebraucht.
Solange es nicht aufgesetzt wirkt, ist es ja noch okay.
Ja, so ein bisschen.
Okay.
Weil es gibt dann auch noch ein Wort, das ich nicht kannte.
Ja.
Das kannte ich nur mit einem anderen Buchstaben am Anfang. Es gab das Wort deklamieren.
Deklamieren?
Also ich kenne reklamieren.
Ja, hat das was mit Schreien zu tun? Also im übertragenen Sinne? Nee, erklär's mir.
Also deklamieren ist etwas vortragen oder in einem eindringlichen, oft auch pathetischen Ton sprechen. Das Wort kommt vor, als er im Schlachtgeschehen quasi so einen Schlachtruf äußert.
Was brüllt er denn? Es ist ja hoffentlich nicht für den Imperator, weil es
ist nicht für den Imperator. Es ist 10. Kompanie rief Loken für den Kriegsherrn. Also das ist quasi sein Schlachtruf und den hat er deklamiert.
Jo. Also klingt jetzt nicht besser als für den Imperator.
Ja gut, ist halt für den Kriegsherrn, also für Horus dann.
Ja, also, wenn es Horus ist.
Wenn es Horus ist, ja. Wovon ich ausgehe. Was ist dein Fazit von dem, was du gehört hast?
Tatsächlich allein dadurch, dass du erzählt hast, wie dicht das beschrieben ist und atmosphärisch, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch Spaß macht, das zu lesen, weil das so beschrieben ist. Und dadurch, dass die Space Marines eben nicht so roboterartig und emotionslos rüberkommen, kann man sich es auch lebhafter vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Spaß macht zu lesen.
Ja, das ist richtig. Also es macht Spaß zum Lesen. Ich habe jetzt tatsächlich tatsächlich ist falsch. Also, nee, tatsächlich ist in dem Zusammenhang richtig, weil ich lese ja eigentlich nicht so gern, ne? Aber ich muss mich tatsächlich am Schluss zurückhalten, das zweite Kapitel nicht anzufangen. Allein schon durch den Cliffhanger, ne? Dass dann ihnen das Lachen quasi im Hals stecken bleibt. Und vor allem, weil sie dann ja irgendwie schon im Palast sind und dann ja irgendwie schon in der Nähe vom Thron. Also ich hoffe mal, dass es in der Nähe vom Thron ist. Ich habe keine Ahnung, wie groß so ein Palast ist. Wahrscheinlich ist er groß. Also ja, es hat Spaß gemacht zu lesen. Der Anfang war mühsam, weil ich erstmal reinkommen musste. Mhm. Was ja schon etwas, ja, es ist nicht umständlich geschrieben. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Also umständlich übersetzt, in dem Fall ja. So weit würde ich nicht gehen. Aber es ist schon, also ich muss mich dran gewöhnen. Das ist jetzt, also ich muss wirklich alles rund um mich herum ausmachen, um es zu lesen.
Also konzentriert lesen.
Ich muss mich konzentrieren. Ich muss dir noch ein Skript mitschreiben. Da musst du dich eh konzentrieren.
Ja.
Aber ich glaube, ich hätte auch, wenn ich es so hätte lesen wollen, was ja nie passiert wäre, hätte ich auch ausmachen müssen, weil das also alles rund um mich herum ausmachen müssen. Weil sonst beim Lesen hätte ich viel verschluckt. Also es sind viele Nebensätze drin, also viel, was auch atmosphärisch beschrieben wird, ist, hätte ich wahrscheinlich dann auch vielleicht überlesen, nicht so genau gelesen. Also ich glaube, das ist auch so ein Aspekt davon, dass man es genauer liest, wenn man es vortragen muss. Oder wenn man es jemand anderem erklären muss dann. Also es könnte sein, dass wir das Ganze bewusster lesen, als jemand, der es einfach nur so zum Spaß liest.
Ja, das klingt nachvollziehbar. Richter so ein bisschen dagegen, dass wir ja bewusst nicht auf Englisch lesen wollen, weil das ja anstrengender ist und was ich mehr konzentrieren muss.
Das wäre ja dann noch anstrengender.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang erwähnt haben, dass das Original ja immer im Englischen ist und natürlich das, was wir da lesen, stark durch die Übersetzung beeinflusst wird.
Natürlich, vor allem die ganzen Namen und auch Waffen und so weiter.
Ja, vielleicht sind die Fremdwörter im Englischen auch gar nicht drin, sondern das ist Stil des Übersetzers.
Kann sein. Gut. Hast du noch was?
Ja, als Einstieg, denke ich, war das ganz nett.
Ganz nett ist der kleine Bruder von Scheiße.
Ob das... ja, bei mir nicht. Also nett ist bei mir immer positiv gemeint. Ob das jetzt der Modus ist, den wir so weiterführen, keine Ahnung, müssen wir ausprobieren.
Vielleicht stellen wir auch irgendwann fest, dass es vielleicht gut funktioniert, wenn wir beide das Kapitel lesen und uns halt gegenseitig das Ganze vorstellen oder keine Ahnung, wir machen erstmal so. Mhm. Wenn das sich gut etabliert, ja, dann bleiben wir erstmal dabei und schauen wir mal, wie es wird. Gut, dann an alle da draußen, das war die erste Folge von den Two Grey Knights zum ersten Buch der Horus Heresy, Teil 1, Kapitel 1. Wenn es jetzt schon nervt, mich nervt's. Nicht, dass jedes Mal nochmal neu. Sagen muss ich, glaube, das ist eins der ersten Dinge, die wegfallen werden. Vielleicht. Mal gucken. Wir wissen es noch nicht.
Ja, in mündlicher Form lassen wir es wegfallen.
In schriftlicher Form bleibt es natürlich bestehen. Ganz klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Folge.
Ja, vielen Dank fürs Vorbereiten.
Ja, gern. Und jetzt bist du dran. Ha, 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 ha.
Ja, genau, jetzt bin ich dran. Wobei, lesen darf ich jetzt.
Ja, lesen darfst du
zu dir. Das heißt, ich darf wissen, wie es weitergeht, bevor
du... Genau. Mist. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und euch da draußen, je nachdem, wo ihr gerade seid, ob ihr im Auto unterwegs seid, ob ihr noch kocht oder ob ihr uns zum Einschlafen hört, einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Bis dann.